Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Back und Wolfgang Rudolph.
Dieses heute ist immerhin schon die 275. Sendung des Computer Club 2. Und es ist die 270 plus 5, wir müssen nach der neuen Rechnung machen. Und ich begrüße wie immer alle, die uns zuhören, mit Kopfhörer oder am Lautsprecher.
Gut, dann nehme ich einfach jetzt mal den Faden auf und auch ich begrüße alle, die uns zuhören zu Hause, mit Ohren.
Mit Ohren?
Naja, aber mit der Nase hört doch keiner zu, oder?
Ja.
Und dann hören wir doch mal, ob der Heinz auch schon da ist.
Der Heinz ist auch schon da, begrüßt alle Zuhörerinnen und Zuhörer und freut sich wieder, dass wir mal eine Sendung machen. Ausnahmsweise mal wieder eine.
Und wir müssen ja nochmal sagen, dass wir das ganze Jahr dezentral machen. Ich sitze zu Hause bei mir an meinem Schreibtisch in Köln. Der Wolfgang Rudolph sitzt in Maxein im Westerwald an seinem Schreibtisch in Maxein.
Nein, in meinem Sprecherraum, den ich mir eingerichtet habe.
Ah, professionell?
Ja, semi. Es wird immer mehr.
So ein paar Tücher oder so ein paar?
Ja, abgetrennt mit dicken Vorhang, der da drumherum ist.
Ja.
Und das, was man so braucht. Mikrofone und Vorverstärker und Mischpult und Monitorboxen und alles, was eben so notwendig ist.
Ich bin noch nicht ganz so weit und jedes Mal, wenn ich die Sendung bis 273 gehört habe, muss ich immer sagen, ich könnte ein bisschen noch zulegen. Ich bin von uns dreien technisch gesehen so ein bisschen der Schlechteste. Aber das wird sich auch noch ändern. Ich werde auch noch was dran drehen. Und wenn zur Not, gehe ich natürlich in die Garage und baue mir die noch um als Tonstudio.
Oder setze ich in dein Auto.
Das habe ich probiert. Ich habe da in dem kleinen Smart drin gesessen und habe mal so eine Testaufnahme gemacht. Die war überhaupt nicht schlecht. Das ist scheinbar. Natürlich, die Akustik in so Autos ist ja eine große Arbeit, die da geleistet werden muss. Also zumindest für einen Ferrari, der muss ja auch richtig röhren, oder der Porsche. Und scheinbar macht man auch bei den kleinen Autos so ein akustisches, das darf nicht pfeifen, wenn man da die Scheibe offen hat. Das darf das nicht machen, das darf das nicht machen. Vielleicht ist das ganz gut und vielleicht sitze ich dann demnächst auch im Auto in der Garage.
Wolfgang, kannst du dich daran erinnern, als wir in Hamburg den Excellence European Podcast Award entgegengenommen haben bei der Feierlichkeit? Da haben wir ja auch Annick Rubens getroffen. Annick Rubens macht den Podcast Schlaflos in München. Und sie hat mir erzählt, wir haben ja abends noch lange da zusammengesessen, dass sie den im Kleiderschrank macht. Sie setzt sich also in den Kleiderschrank und nimmt dort ihre Sachen auf. Fand ich also ganz hervorragend und vor allen Dingen die Qualität bringt was. Nur ist die Frage, hast du einen Kleiderschrank, wo du reinpasst?
Da müsste ich ein bisschen aufstocken, glaube ich. Müsste ich mal anfertigen lassen.
Da kann ich euch ein bisschen raushelfen. Man muss nicht in den Kleiderschrank, sondern die Kleiderfront muss hinter einem sein. Ein Vorhang geht auch. Es geht darum, dass Mikrofone normalerweise den Schall von vorne aufnehmen und von hinten sind die recht gut gedämpft. Der Raumschall also, der von hinten hinter dir kommt wieder, die Reflexion, die muss unterbunden werden. Wenn du dich also mit dem Rücken zum Kleiderschrank stellst, und hast ein Richtmikrofon, dann ist die Sache gegessen, dann geht das.
Also mit dem Rücken?
Mit dem Rücken zu den Kleidern.
Zu den Kleidern.
Mhm.
Und das Mikrofon?
Ja, das Mikrofon vor dir.
Ja. Könnte ich probieren.
Das geht.
Ja.
Tausendfach bewährt.
Reinkrabbeln werde ich nicht.
Bitte?
Reinkrabbeln in den Kleiderschrank.
Naja, muss nicht unbedingt sein.
Ja, gut, da kann man ja noch dran drehen. Also verstehen tut man es aber wahrscheinlich, was ich jetzt hier mit meinem Olympus LS40 da so hinkriege.
Der Olympus ist ja ein guter Rekorder und auch die Mikrofone sind ausreichend. Also vom Klangbild her ist das Gerät schön, es rauscht ein klein wenig. Und was bei dir besonders auffällt, das hat weniger mit dem Aufnahmegerät zu tun, sondern du bist einfach zu hallig. Und dieses Hallige, wobei ich nichts gegen Halligen sagen will, Das bekommst du eben dadurch weg, wenn du hinter dir einen dicken Vorhang, Gardine oder deine Wintermäntel oder sonst etwas hast. Dann bekommst du keinen Hall von hinter dir in Richtung auf das Mikrofon. Damit kann man es weitgehend eliminieren.
Einfach eine Decke über den Kopf ziehen. Einfach eine Decke über den Kopf schmeißen.
Also
eben, wird ja immer schlimmer.
Bleib im Bett liegen und zieh dir die Bettdecke über den Kopf.
Ja. Naja, okay.
Gut, aber wir haben ja noch etwas vorbereitet rein thematisch und da wollte ich den Heinz Schmitz mal vorsichtig fragen, mal anklopfen, wie es denn bei ihm aussieht. Er hat ja auch immer etwas vorbereitet.
Ich habe zufällig, ganz zufällig etwas vorbereitet. Und zwar bin ich an sich auf das Thema gekommen durch eine ganz blöde Abkürzung. HBBTV. HB kannte ich früher mal von einer Zigarettenmarke, aber es hat damit gar nichts zu tun, sondern das heißt Hybrid Broadcast Broadband Television.
Oh je.
Hört sich toll an, ne?
Mhm.
Also, was das ist im Prinzip ganz einfach. Es ist Fernsehen mit einem Rückkanal. Und zwar den Rückkanal über Internet. Es gibt mittlerweile, also die Idee dabei ist ja an sich gar nicht so neu, dass man versucht, Fernsehen mit Rückkanal zu machen, dass mit der Zuschauer in das Programmgeschehen eingreifen kann. Es war natürlich früher mit den analogen Telefonen sehr schwierig, das zu machen. Es war A zu langsam, es war sehr teuer, immer wieder einwählen und diese Modem-Fieberei war auch nicht gerade unterhaltsam.
Nicht heute wirklich. Heinz, da gab's aber im Kabel einen reservierten Rückkanal am Anfang.
Ja.
Den gab es.
Gut.
Da konnte man also so Spielchen machen. Man konnte da irgendwie was drücken und melden über diesen Rückkanal.
Ja.
Und der ist dann relativ schnell in Vergessenheit geraten, weil man ihn ja auch technisch nicht so besonders gut nutzen konnte. Und irgendwann war er ganz weg. Da hat man gar nichts mehr damit gemacht. Doch in Dortmund, als wir da im Kabelpilotprojekt waren, da konnte man auch den Datenkanal benutzen.
Ich meine, wir machen ja heute nicht viel anders, wenn wir Kabelfernsehen haben. Wenn ich hier in Düsseldorf bin, dann nutze ich auch das Kabelfernsehen für Internet und für Telefon. Also das, was wir jetzt hier aufzeichnen, kommt über das Kabel des Fernsehanwenders, in dem Fall Unity Media. Wenn man irgendwo anders ist, wo man kein Kabelfernsehen hat, hat man eventuell Satellitenfernsehen, hat aber dann auch einen breitbandigen Kanal eben über DSL. Also es ist beides im Haus heute. Man hat Fernsehen im Haus und man hat Internet im Haus. Und wenn man jetzt es schafft, diese beiden zu verlinken, dann hat man eben HBBTV.
HBBTV.
Ja, Hybrid Broadcast Broadband Television. Das musst du dir so richtig auf der Zunge zergehen lassen.
Ich muss erst mal den Knoten wieder rauskriegen.
Die Idee kam an sich über OpenIPTV. Und die Idee war eben, dass man neben TV Zusatzinformationen hat. Dass man also Spiele, soziale Netze, Videotext, Programmzeitschrift, ein TED machen kann, also eine Abfrage machen, eine Abstimmung machen kann. Und natürlich, wo nicht so gerne drüber gesprochen wird, dass man Product Placement damit sehr gut unterstützen kann. Dass ich also, wenn ich denn diesen roten Knopf, den es auf der Fernbedienung geben soll, drücke und einer hat einen blauen Pullover an, der wird mir dieser blaue Pullover auch angeboten und ich kann ihn dann eben über Internet direkt bestellen.
Und sehr schön.
Da hast du doch schon immer von geträumt.
Mein Leben lang darauf gewartet, ja.
Gut, wir hatten damals schon mit Analog-Telefon so Ideen versucht, mal den Fernsehanstalten näher zu bringen, hat aber nicht geklappt. Aber das IRT, das Institut für Rundfunktechnik, hat eben zusammen mit Astra, also SES, mit Sony, mit ANT, mit OpenTV, mit Opera und wer noch immer, die haben sich zusammengetan und haben das Verfahren jetzt standardisiert. Es ist also so, dass es neben dem Fernsehen, also neben dem normalen TV-Signal, gibt es einen speziellen Kanal, der eine sogenannte AIT-Tabelle hat. Und das ist im Prinzip nichts anderes als eine URL zu einer Internetseite. Wenn man also diesen berühmten roten, noch nicht so berühmten roten Knopf drückt, wird man auf diese Webseite geleitet und da gibt es dann eben die Zusatzinformationen, im schlimmsten Fall die Verkaufsangebote.
Darf das denn der öffentlich-rechtliche Rundfunk überhaupt, also IRT ist ja nur eine Anstalt in München, die vom öffentlich-rechtlichen Rundfunk unterhalten wird, dürfen die sowas überhaupt machen?
Die machen es.
Wollen?
Die machen es. Alle Sender sind...
Wie?
Alle Sender, ja. Es gibt um die 20 Sender, die heute schon das Signal mit ausstrahlen. Das ARD, ZDF, Arte, Bayerische Rundfunk, Phoenix, 1plus, RTL, ProSieben, Sat1, die Sportsender, Bibel, TV, Kinowelt, Dr. Dich, unsere Partner, strahlen das auch aus. MDR.
Also wir auch.
Ja, wir gut, wir haben ja keine Codierung damit drin laufen. Aber die strahlen, wenn man das anbieten würde, strahlen die das mit aus. Was der größte Krux ist zurzeit, dass es relativ wenig Geräte gibt dafür und die, wenn sie da sind, sind relativ teuer. Die ersten, die dabei waren, waren die Umax-Leute. Die haben 2009 diesen iCord HD Plus vorgestellt, der allerdings mit Festplatte eben 750 Euro kostete. Dann gibt es eben von Smart, gibt es den Smart VX, nicht den Wagen, den du hast, sondern den Gerätehersteller. Es gibt von Vantage, Evideo und Technisat gibt es heute schon Geräte, die das machen. Man rechnet allerdings damit, dass die nächste Gerätegeneration, die kommt, also die nächste Fernsehergeneration, sowieso Internet drin hat. Das ist ja der große Trend, der zurzeit läuft. Und dass man diese Geräte nimmt und denen, die zusätzlich ein bisschen Software noch drauf spielt, und dann hat man eben auch diese HBBTV-Funktion zur Verfügung. Zurzeit schätzt man, gibt es in Deutschland ca. 1 Million Geräte, die schon dazu fähig wären. Und eben glaubt man, dass in Zukunft alle das haben werden. Ich finde das eine ganz nette Sache.
Ich verstehe.
Wenn man,
ich verstehe das nicht.
Was verstehst du nicht?
Ich verstehe das nicht, wie die Öffentlich-Rechtlichen sowas machen wollen. Das dürfen die doch gar nicht.
Wieso, die machen ja auch abends nach 8 Uhr keine Werbung mehr. Wenn ich da um 23 Uhr sehe, dass diese Sendung von was weiß ich was für einen Waschmittel Bockwursthersteller gesponsert wird, ist das ja keine Werbung. Es geht mir zwar auf den Keks und ich denke immer an meine Gebühren, aber die Verrohung der Sitten, die ist unglaublich. Und das, was hier geschieht, das ist ein ganz normaler, typischer Weg dafür. Und die Konsequenz kann nur sein, den ganzen Mist abzuschalten.
Gut, es ist ja kein Dienst, den du in Anspruch nehmen musst. Von daher musst du ja nicht.
Ich kann mir ein teures Endgerät kaufen, damit alle Leute daran verdienen, damit ich mir dann teure Werbung um die Ohren hauen lassen kann. Also ich weiß nicht, was soll denn das für ein, was für einen Sinn macht denn das? Normal müsste man mir da diese teuren Endgeräte doch nach Hause bringen, schenken, den Strom dafür bezahlen und der Getz auch noch mitteilen, dass sie jetzt die Kosten dafür übernehmen. Dann wäre das vielleicht eine Maßnahme, aber so doch nicht.
Es ist ja zunächst mal.
Ja, also muss man da überhaupt noch Fernsehen gucken? Also ich mache es immer weniger.
Ja doch, es gibt auf NRW TV und Dr. Dich gibt es Computer Club 2 TV.
Ja.
Das sollte man nicht unterschätzen. Es gibt ja noch richtig wertvolle Sendungen, wie diese zum Beispiel. Ne?
Dann brauchen wir über die anderen ja gar nicht mehr zu reden.
Ja gut, aber wir können mit unserer kleinen Mannschaft nicht so viel produzieren, dass wir ein ganzes Programm haben.
Wie weit sind die denn jetzt fortgeschritten? Also ich habe so eine Kiste noch nicht gesehen, also wo man da so einen blauen Pullover wählen konnte.
Nein, das gibt es zurzeit auch nicht. Das ist meine Prognose, dass es kommt, dass eBay und sowas da draufspringen werden. Was es heute eben gibt, ist EPGs, es gibt Wetter, es gibt das, was Videotext macht, also es ist der Fortsetzung des Videotext. Und dass man eben Spiele spielen kann und einfach Nachrichtenseiten auch dann parallel zu den Nachrichten, die gesendet werden, angeboten kriegt. Das ist aber erst im Anfang. Wie gesagt, es gibt erst seit 2009 das erste Gerät. Es gibt jetzt mittlerweile so 10, 20 Geräte auf dem Markt. Und die nächste Generation, die kommt, die wird das sicherlich haben. Man muss sich eins vor Augen halten, die Standardisierung. Europaweit ist es sehr standardisiert über die ETSI. Ist erst am 11. Juni 2010 verabschiedet worden. Und wenn man die normalen Entwicklungszeiten in der Unterhaltungsindustrie und die Fertigungs- und Lieferzeiten sieht, dann ist das sowas für das Weihnachtsgeschäft 2011 oder Mitte 2012, das was interessant ist. Ich weiß nicht, ob...
Noch später.
Wenn Olympia kommt...
Noch später. Guck mal, wie lange der Videotext gebraucht hat, um so einigermaßen überall drin zu sein.
Ja, sicher gut. Eventuell geht es auch heute schneller, weil es steht ja sowieso an, dass ein Generationswechsel in den Unterhaltungselektronikgeräten, dass die also internetfähig werden und dann wird sowas sicher eventuell sowieso mit angeboten werden.
Naja. Gut, es wird nicht der,
Schöne neue Welt.
Nicht der Untergang des Abendlandes sein, aber Nein. für mich ein weiterer Schritt, an diesem Kram nicht mehr teilzunehmen. Ich denke, eine ehrliche Kommunikation zwischen Menschen und Interessierten und vernünftige Sendungen im Fernsehen über Wissenschaft, Technik, soziale Entwicklung, Probleme, Lösungen, das ist was Schönes, aber diesen ganzen Tag Seifenoper, Gelaber, Gekoche und sonstiger Kram, sorry, ich kann mit dieser Welt nichts anfangen, absolut nichts.
Aber es gibt ja Gott sei Dank viele Sender und auch Sender dabei, die interessante Programme anbieten. Das sind dann meist Nischenprogramme, aber das ist doch, gibt's doch schon ordentliche Sachen dabei. Okay,
für was meinst du, Nischenprogramme, die Nischen. Laufen dann nachts? Ach so.
Nein, die Sender meine ich jetzt weniger. Nein, aber ich meine, Phoenix wiederholt zwar ihre Dokumentation alle paar Wochen wieder, aber da gibt es doch schon tolle Sachen bei.
Ja.
Naja. Gut. Nette, kurzweilige Informationen über ein unheiliges Thema. Meine Meinung da.
Nee, das muss der Heinz muss das nochmal sagen, wie das heißt.
Das gefällt dir. HBBTV. Hybrid Broadcast Broadband Television.
Der hat heimlich geübt.
Ja, habe ich wieder was zu lernen.
Ja, aber manche, ich habe gestern den ganzen Tag geübt, das aussprechen zu können.
Das ist so ähnlich wie diese Konsonantengesellschaft. Diese, da habe ich auch jahrelang dran gebaut. Ja? Und dann haben sie sich umgetauft in DLR. Naja, war das so einfach.
Die haben mitgekriegt, dass du es auswendig kannst.
Wie die hieß?
DFVLR.
Ja.
Ja gut, es ist eine technische Entwicklung und ich glaube, es gehört zu unseren Aufgaben, einfach darüber zu informieren. Was jeder damit anfangen will, das muss er nachher für sich selber entscheiden. Aber wie gesagt, wir sollten darüber informieren und dem kritisch gegenüberstehen.
VCF, was bedeutet das? Nun, es geht um alte Computer, um wertvolle Schätze, muss ich sagen. Ich selbst habe ja auch noch eine ganze Menge davon. Und da hat es eine Ausstellung gegeben in München. Und dazu habe ich den Veranstalter, Herrn Hans Franke, am Telefon. Guten Tag, Herr Franke.
Grüß Gott.
Herr Franke, VCF, was heißt das? Und wer hat es denn sich ausgedacht?
Das ist das Vintage Computer Festival. Ausgedacht hat sich der Herr Ismail in Kalifornien. Bei ihm war es auch so eine spontane Idee, dass er seine Schätzchen mal herzeigen wollte, respektive die Sammler zusammenbringen wollte. Und ich bin mit ihm damals schon bekannt gewesen. Er hat es hingekriegt. Da habe ich gesagt, was der schafft, schaffe ich schon lang. Weil es gibt nichts, was in München nicht geht.
Wo fand denn dieses Festival statt?
Das ist in der Eisenbahner Sporthalle, also wirklich sehr lokal. Mhm. Das ist in Berg am Laim, das ist im Münchner Osten, ein über 80-jähriger Sportverein, der dort auf dem Bahngelände eine alte Sporthalle hat. Es ist für unsere Veranstaltung ein ganz großer Glücksfall, weil wir hier die Halle zu sehr moderaten Preisen kriegen, speziell für den Münchner Raum. Sonst wäre so eine Veranstaltung eigentlich nicht denkbar.
Was wird denn da eigentlich gemacht? Was für Geräte werden vorgestellt? Und laufen die Geräte oder sind das nur Anschauungsstücke?
Die Grundidee des VCF ist eine Ausstellung, wo Leute kommen und ihre Schätzchen zeigen, wobei es nicht um Menge geht, sondern darum, ein oder zwei Geräte in Funktion und in ihren Spezialitäten zu zeigen. Also wirklich in Betrieb mit den Besonderheiten und sich darauf konzentrieren, was geht, was man machen kann. Und dabei geht es nicht nur um alte Funktionalität, also irgendein Programm vor 20 Jahren wieder laufen lassen, sondern durchaus auch um neue Technik für diese alten Geräte oder auch ganz neue Entwicklungen in diesem, ich sag's mal, Bastler-Sinne. Das geht dann von Leuten, die mit einem C64, mit einem Force-Modul kommen und Programme auf dem Force-Modul zeigen, bis zu Rechnersystemen in FPGA, die National 32532 Prozessoren nachbilden.
Mhm. Und wie muss ich mir das vorstellen? Die melden sich an, die Leute sagen, pass auf, Herr Franke, ich habe das und das Gerät, ich würde da gern mitmachen und dann bekommen die einen Platz zugewiesen, müssen die was dafür bezahlen oder wie geht das?
Prinzipiell, also es gibt pro Mann einen Biertisch, das heißt 1,80 Meter Länge. Mehr gibt's nicht oder nur in sehr begründeten Ausnahmefällen, wie zum Beispiel dieses Jahr mit der Spielautomatenausstellung, wo wir ein paar Quadratmeter vorne vor der Bühne freigeräumt haben. Zahlen prinzipiell nichts, weil es sind ja die Aussteller, die die Show machen. Ja. Es gibt aber die Möglichkeit, für die komplette Veranstaltung eine Vollverpflegung zu erwerben. Sprich, bei uns verhungert niemand. Das gilt der alte Spruch, ohne Mampf kein Kampf.
Ah ja. Wie viele Aussteller waren denn dieses Jahr da?
Dieses Jahr waren es 40. Das ist ein gutes Niveau. In der Gegend operieren wir meist. Ich sag mal, in den letzten 8 Jahren. Die ersten 2, 3 waren sehr klein. Das erste war ja wirklich auf Zuruf entstanden. Ich habe einfach diese Halle gebucht, bin dann hingefahren mit zu dem Zeitpunkt 5 Leuten, die was machen wollten. Und wir haben mal gehofft, dass noch mehr kommen.
Und kamen mehr?
Ja, kamen mehr. Die Halle ist gut halb voll geworden. Und es war das letzte Mal, dass so viel Platz war.
Seit wann gibt es denn diese VCF?
Seit 2000. Dieses Jahr war es das 12. Mal.
Und nächstes Jahr wird es das aber wieder geben, hoffe ich.
Es wird nächstes Jahr nochmal eins geben. Das haben wir jetzt beschlossen und schauen mal, wie das läuft.
Wie sieht's denn mit den Besuchern aus? Wie viele Besucher sind denn gekommen? Und was mich besonders interessiert, wie ist denn die Verteilung zwischen Männern und Frauen und zwischen Jung und Alt?
Ja, also erstmal das Einfache, die totalen Zahlen. Wir haben dieses Jahr 450 eintrittskartenlösende Besucher gehabt. Das muss man jetzt so vorsichtig formulieren, weil darunter sind natürlich Eintrittskarten, die als Familienkarten gegeben wurden. Ob sie mit einem oder mit 10 Kindern reinkommen, ist wurscht.
Wie hoch ist der Betrag?
5 Euro pro Mann. Beziehungsweise, wenn sie beide Tage nehmen, sind es 8.
Gut, Männer und Frauen, die Aufteilung?
Natürlich großteils Männer. Ich würde sagen, immer noch 85%. Was aber auf der anderen Seite schon bedeutet, dass wir immerhin schon 15% Frauen haben.
Ja.
Und das Interessante ist, es sind nicht nur Frauen, die im Schlepptau ihrer Gspusis kommen, sondern Frauen, die auch alleine kommen und sich für das Thema aus der einen oder anderen Richtung interessieren.
Und wie sieht es mit der Jugend aus?
Also für so eine Veranstaltung sehr viele Kinder. Nachdem wir keine extra Kinderzählung machen, kann ich schlecht sagen, es waren praktisch zu jedem Zeitpunkt zwischen 5 und 10 Kinder, die in der Ausstellung rumgewetzt sind.
Was machen die denn? Sagen die, ach guck mal Papi, hast du da alten Kram hingestellt oder was? Oder interessieren sie sich wirklich für diese geschichtsträchtigen Technologien?
Es sind natürlich die Spiele, die hier am meisten interessieren. Aber der allgemein sehr freie Zugang zur Technik und spielerische Zugang zur Technik kommt auch bei Kindern, ich sag jetzt mal oberhalb 10 Jahre, sehr gut an, die sich dann durchaus auch neben irgendeiner Workstation finden und da interessiert zuschauen, interessiert mitdiskutieren, was da passiert. Also nicht nur am klassischen C64 und Dattelautomaten.
Und die Menschen zwischen 20 und 40 Jahren, wie sieht's damit aus? Sind die auch dabei?
Ja, also ein Zeitraster für die Leute, also eine Alterseinteilung lässt sich schwer sagen. Wir haben Besucher ab so, ich sage mal, 17, 18 und geht dann hoch bis in die 70er.
Die das alles miterlebt haben und ihre alten Wunschträume nochmal sehen wollen.
Richtig. Eine der wichtigen Sachen beim VCF-Konzept ist ja auch, dass es keine Titel gibt. Es gibt keine Titel, es gibt keine Herkunft der Leute, also zumindest keine, die publiziert wird. Jeder kommt nur als der, der er ist. Und das führt dann zu Situationen, dass wirklich der Professor von der TU neben einem Briefträger steht und die gemeinsam drüber fachsimpeln, wie die Speicheransteuerung für irgendeinen Prozessor funktioniert. Und das ist eine Umgebung, die wir versuchen, jedes Jahr wieder zu schaffen und die auch jedes Jahr wieder klappt. Es geht ums Hobby. Es geht nicht darum, welchen Kragen wer am Rest des Jahres trägt.
Hört sich gut an. Welche Geräte sind denn dieses Jahr besonders hervorzuheben aus Ihrer Sicht, die vorgestellt wurden?
Och, das ist jetzt schwer zu sagen. Das ist sehr schwer zu sagen, weil die Bandbreite ist sehr groß. Wir haben es ja hier nicht mit der herstellerbezogenen Show zu tun, sondern es geht wirklich vom C64, von irgendwelchen DDR-Homecomputern bis zu Sun Workstation, HP Workstation oder auch Leuten, die Simulatoren für frühe Großrechner mitgebracht haben. Ja, es gibt ja immer einen Publikumspreis. Das heißt, alle Besucher kriegen einen Stimmzettel, wo sie für die Ausstellung stimmen konnten, die ihnen am meisten gefallen hat.
Ja.
Und dieses Jahr war es tatsächlich so, dass nahezu alle Ausstellungen nahezu gleich viel Stimmen gekriegt haben. Das heißt, ich habe 4 erste Preise gehabt. Ich habe 9 oder was zweite Preise gehabt und der Rest waren alles dritte.
Das ist Wahnsinn. Also doch muss man sagen, dass das Interesse von den Besuchern weitgehend gleichmäßig verteilt ist über alles, was da ist. Das heißt, die gesamte Veranstaltung ist eben interessant für die Leute.
Ja, jetzt, es ist ja auch das Konzept hier, das Ganze für die Besucher interessant zu machen. Also, dass sich jemand hinsetzt und in sich gekehrt an seinem Rechner nur vor sich hinspielt, ist eigentlich nicht Inhalt. Es sollte immer auch so sein, oder es ist auch immer so, dass die Leute auf die Besucher auch zugehen und ihnen erklären, was sie da machen, zeigen, was sie haben. Das ist wirklich eine nach außen gerichtete Veranstaltung.
Ja.
Weil letztendlich muss man ja ganz ehrlich sagen, die Besucher zahlen uns den Spaß am Wochenende.
Ja, so kann man es auch sagen, wenn man von der Arbeit absieht. Sie bringen sehr viel Fachkompetenz mit. Was machen Sie denn beruflich?
Im Moment bin ich IT-Hure.
Ah,
nein,
ja.
Entschuldigung, Consultant.
Das heißt, Sie stehen mit beiden Beinen in der Technik drin.
Ja, und nach vielen Jahren mit Verantwortung auf verschiedenen Ebenen, jetzt im Moment gerade wieder in einem Projekt, wo ich keinerlei besondere Personalverantwortung oder Ähnliches habe, sondern wirklich nur einen Mikrocontroller programmiere. Das ist fast schon himmlisch.
Ja. Gut, dann...
Das Arbeitsleben wäre immer nur so.
Ja, dann drücke ich Ihnen die Daumen dafür. Wir sollten aber schon jetzt vereinbaren, dass wir nächstes Jahr vor der Veranstaltung rechtzeitig wieder in Kontakt kommen, damit wir vielleicht vorher etwas berichten können und noch mehr Leute dafür interessieren, sich mit dieser wirklich ja sinnvollen Technologie auseinanderzusetzen, um mal zu sehen, wie es war. Was halten Sie davon?
Das ist eine sehr gute Idee. Das würde mich freuen, wieder vorbeizukommen. Es ist übrigens eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass es im Spätsommer in Zürich nochmal eine derartige Veranstaltung geben wird. Wir versuchen, es gibt ja immer einen großen Anteil Schweizer beim VCFE.
Bei uns auch.
Und die Schweizer denken im Moment ganz ernsthaft darüber nach, dass wir bei Zürich ein VCFE auf die Beine stellen, mal als Probe, wie das Ganze mehr südwestlich ankommt.
Sagen Sie einfach Bescheid, wenn ein Termin feststeht und ein Ort, und ich gebe es dann hier gern weiter, damit auch die Leute in der Schweiz und vielleicht in dem Grenzgebiet hinkommen können und sich das ansehen können, von dem wir jetzt eben hier geschwärmt haben. Vielen Dank und viele Grüße nach München.
Danke.
So, diese Sendung geht zu Ende. Die nächste Sendung wird, naja, keine Sondersendung, aber es wird eine Sendung werden mit einem Thema, wo wir uns mit uns beschäftigen, über uns sprechen werden, wie wir produzieren, wie sich das entwickelt hat, was wir vorhaben in weiterer und näherer Zukunft und wie wir uns den Urlaub vorstellen. Aber da sollten Sie eigentlich nächste Woche wieder reinhören.
Ja, und den Urlaub, wie ich mir den vorstelle, ich habe gerade etwas hier in der Hand, was ich mal geöffnet habe jetzt, und da kommt sowas, ach ja, das sieht nach einem USB-Stick aus und hinten drauf steht Huawei. Ich fahre ja in die Schweiz wieder, und in diesem Jahr hätte ich es gerne ein bisschen besser mit dem Internet. Die Schweiz, das sind noch wirklich, die leben noch als Monopolisten dort. Die, es ist so teuer, da Internet zu machen, und jetzt soll es wohl eine Möglichkeit geben, dass ich am Tag für 3,50 Franken, da gehen nochmal 30% runter, sind also 2,50 € ungefähr, einen ganzen Tag lang Internet machen kann. Eieiei, was wird das schön.
Gut, und so einfach geht's, Tschüss zu sagen. Daumen nach oben.
Ja, Daumen nach oben und hola die Hüti.
Und immer eine Sekunde übrig behalten.
Das war Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Back und Wolfgang Rudolph.